hier ist der Podcast, der keine Begrüßung hat.
Episode Memory. Gedanken nach dem Abspann. Christian und Daniel besprechen Akte X.
Hallo Christiane.
Hi Daniel.
Wie geht's dir?
Mir ist warm, aber sonst ist okay. Heute ist der bisher wärmste Tag des Jahres mit 38 Grad.
Und trotzdem podcasten wir für euch. Das ist unser Einsatz.
Weil wir genauso heiß sind und sich das eigentlich dann ausgeht und wir eigentlich nur an unsere normale Körpertemperatur hier angepasst werden.
Das ist ja fast schon wie in deinem anderen Podcast, der Wendeltreppe, wo man immer sagen muss, wie heiß man ist. Wie heiß bist du denn auf Akte X?
Ja, sehr heiß, nicht wahr? Auf diese heutige Folge vielleicht nicht so sehr, aber generell schon.
Willst du mit deiner Aussage beantworten, dass dir diese Folge nicht gefallen hat?
Also die Geschichte der Folge hat mir nicht gefallen. Was mir gefallen hat, ist die Interaktion zwischen Scully und Mulder.
Oho, oho. Sollen wir mal in die Geschichte reinspringen? Oder hast du noch Vorbemerkungen?
Nein.
Wir besprechen heute Folge 3 der ersten Staffel. Wir befinden uns in Baltimore und beginnen mit einem Shot auf so einen typischen amerikanischen Gully, die so in die Bürgersteinkante eingelassen sind, und einem Zitat von Stephen Kings S, würde ich es schon fast nennen, denn da unten drinne steht ein Mensch oder ein Wesen, denn es hat gelbe Augen, die aus diesem Gullischacht hervorblicken, und das gleiche wie bei Stephen King, was manch auch im Buch explizit ausgesprochen wird, dass da unten ja eigentlich gar nicht genug Platz für einen Menschen ist.
Ja, das hast du korrekt erfasst, Daniel. Ja, und dann sehen wir einen Geschäftsmann, der von diesem Wesen beobachtet wird. Der macht Überstunden, ist richtig busy. Und einen Shot auf einen Luftschacht. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, wie das jetzt weitergeht. Und genauso geht's dann auch später weiter.
Genau, also wir sehen, dass sich die Schrauben aus dem Luftschacht wie von selbst rausdrehen. Und der Luftschacht öffnet, und dann kriegen wir noch so einen Shot, dass irgendwie so die Tür total zerstört wird und der Typ liegt dann da tot.
Blutig, es ist Blut verteilt im Saal.
Und dann sehen wir, wie sich die Schrauben wieder in den Luftschacht reindrehen. Und da kommt Schnitt, und Scully ist mit einem anderen Typ beim Mittagessen in etwas, was für mich aussah wie die Halle eines Flughafens.
Auch ich fand, das sah schon ganz gemütlich aus. Es war auf jeden Fall nicht so laut wie am Flughafen. Tom Colton heißt dieser Kollege, der jetzt, also ich weiß nicht, ob der auch am FBI ist, aber auf jeden Fall an irgendeinem Polizeiinstitut. Und wie du korrekt identifiziert hast, meine Theorie ist ja, zwei Menschen mit der gleichen Haarfarbe können in Filmen nicht zusammenkommen. Deswegen steht schon von vornherein fest, selbst wenn die vielleicht ein bisschen flirty sind, das wird nichts, weil er hat auch rote Haare.
Der ist auf jeden Fall FBI. Das sagt er explizit, er ist nur in einer anderen Abteilung und macht sich nämlich auch so ein bisschen über die X-Files lustig und dass sie da mit Spooky Mulder zusammenarbeiten muss, was ich irgendwie... Ich finde das einen coolen Spitznamen. Ich weiß nicht, warum das eine Beleidigung sein soll. Spooky Mulder. Aber er verspricht ihr, wenn sie mit ihm an diesem Fall, an dem er gerade arbeitet, dass er sie dann da rausholt aus den X-Files. Aber mein Lieblingssatz in dieser Szene ist, wie er das Verbrechen beschreibt. Hast du das auf dem Schirm? Er sagt, dass dem Opfer die Leber fehlte. Und zwar sah es so aus, als hätte ein Mensch die mit den bloßen Händen rausgerissen. Und da fragte ich mich, wie sieht das erstens aus und wie kann man das von was anderem unterscheiden? Also erstmal, das muss rein physikalisch unmöglich sein. Und wie kann man das aber von anderen Arten des brutalen Leber-Rausreißens unterscheiden?
Naja, ich glaube, er meint damit eher, dass da Intelligenz vorhanden sein muss auf Menschenniveau, um überhaupt die Leber zu identifizieren und die dann gezielt da rauszunehmen.
I see. Okay. Wir kriegen den Umschnitt auf den Tatort. Dort finden jetzt eben die Investigationen statt, und Scully hat auch Spooky Mulder mitgebracht, der dann auch von seinen Kollegen gleich aufgezogen wird. Also, dass sie nicht glauben, dass das hier kleine grüne Männchen gemacht haben, woraufhin Mulder sie korrigiert, kleine graue Männchen, denn die Alien-Spezies der Reticular würden Leber essen. Da habe ich zwei Fragen. Erstens, war das nur ein Witz oder glaubt oder hat er da Wissen über eine Alien-Spezies und ist das zweitens die Alien-Spezies, vor der du genau Angst hast, kleine graue Männchen, und sind die, also macht das was mit dir, dass du jetzt deren Namen kennst?
Nein, also ich glaube, das war sowohl ein Witz als auch wahr im Kontext dieser Serie. Also soweit ich weiß, hat er sich diesen Namen Reticular einfach ausgedacht, weil Reticular, das betrifft halt irgendwas, was unsere Netzhaut betrifft. Mhm. Aber die Grauen oder The Grey als genau diese Art von Alien-Spezies, ich glaube, das ist in Akte X durchaus etabliert. Also er hat da sozusagen für ihn, sagen wir mal, wahre Dinge mit einem Witz vermischt.
Heißt sie. Aber Mulders tatsächliche Theorie ist, dass der Mord von einem 100 Jahre alten Mörder begangen wurde.
Ja, wir finden auch noch einen länglichen Fingerabdruck am Schacht, der, wenn man ehrlich ist und das zum ersten Mal sieht, der sieht schon menschlich aus, aber halt ein bisschen verzerrt. Aber das wird erst später aufgelöst, wie es dazu kommen konnte.
Wir haben dann auch eine Szene, also in der nächsten Szene Umschnitt, wie Scully ihren Bericht schreibt und dann so ein Voice-Over dazu kommt. Und da habe ich mich gleich heimisch gefühlt, weil das scheint jetzt so ein Trope zu sein, dass wir immer, Scully schreibt ihre Berichte und dazu erzählt sie uns, was so passiert. Das ist jetzt ein wiederkehrendes Motiv auf jeden Fall. Aber dann kommt der nächste Umschnitt und Scully...
Nee, so schnell nicht, Daniel. Da wollte ich doch noch was dazu sagen, zu ihrer vorläufigen Diagnose. Bei diesem Bericht erklärt Scully, dass der Täter eben Lebern entnimmt, um sich selbst zu reinigen, weil die Leber ja so eine blutreinigende Wirkung hat auf uns Menschen. Und daraus schließt sie, ja, der Täter muss eine Zwangsneurose haben. Das ist irgendwie so ein neurotisches Verhalten. Und das fand ich tatsächlich sehr unprofessionell, diese Schlussfolgerung.
Warum?
Weil das kein Symptom ist für eine Zwangsneurose. Also Zwangsneurose als Begriff gibt es ja sowieso nicht mehr, aber sie hat halt obsessive-compulsive, ich glaube, sie hat nicht Disorder gesagt, aber irgendwie, also sie hat, sagen wir mal, den korrekten Begriff, die Übersetzung war halt scheiße. Aber ich weiß nicht, was das mit Zwang, so wie wir den klinisch verstehen, zu tun haben soll. Das ist halt einfach ein Modus operandi, so würde ich es nennen. Aber da jetzt auf eine psychische Diagnose drauf zu schließen, halte ich doch für sehr gewagt.
Dankeschön. Dass die Untertitel sich öfter mal gewaltige Freiheiten genommen haben, ist mir auch an anderer Stelle später nochmal aufgefallen. Wir sehen jedenfalls, nächste Szene sehen wir dann Scully in der Tiefgarage, wie sie den Tatort beobachtet, in der Hoffnung, dass der Mörder zurückkommt. Und dann kommt tatsächlich jemand, den sie schon fast erschießen will, aber es ist Mulder. Und der erzählt ihr, sie ist hier doch komplett falsch. Denn der kommt auf gar keinen Fall zurück, weil den Ort, den hat er ja schon geknackt quasi. Er ist hier schon reingekommen, obwohl es eigentlich, das ist nämlich so, das hatten wir erfahren, dass das so sein Ding ist. Dieses, also es gibt tatsächlich seit 100 Jahren diese Art von Morden, wo halt Leute die Leber fehlt. Und das Besondere ist immer, dass man oft, also dass die immer an Orten waren, wo sie eigentlich unerreichbar waren, so von innen abgeschlossene Zimmer und sowas. Und da ist jetzt Mulders Theorie, weil dieser Ort jetzt schon für diesen Mörder gelöst ist, wird er hier nicht nochmal wiederkommen. Da frage ich mich aber, warum ist er dann da? Warum ist Mulder in dieser Tiefgarage? Ist er da nur, um das Scully persönlich zu sagen, dass sie da falsch ist? Und dann geht er auch nicht nach Hause, sondern schaut sich da selbst um und entdeckt einen Tatverdächtigen.
Ja, warum der jetzt da ist, ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht wichtig, das zu klären. Es gibt halt irgendeinen Grund, warum die jetzt nochmal da sind. Und er sieht dann eben in so einem Schacht mal wieder etwas Komisches. Das schlägt so Dellen rein und dann kommt da tatsächlich ein Mann raus. Ein nicht irgendwie komischer Mann auf den ersten Blick, würde ich sagen. Der ist jetzt nicht irgendwie verformt oder so.
Da habe ich noch zwei Beobachtungen. Erstmal hat diese Tiefgarage so als Styling-Element, das ist so kreisrunde Öffnungen gibt, so Sichtfenster zwischen verschiedenen Abteilen des Parkhauses, die sie mehrfach nutzen, um dann so galant durchzuhüpfen. Und Scully Also Mulder sagt zu, ruft Scully zu, sie hatten doch recht, rufen Sie Verstärkung. Scully funkt die Verstärkung an, rennt buchstäblich 20 Meter weiter, sagt dem Tatverdächtigen, hier ist das FBI, ich bin bewaffnet, kommen Sie da raus. Und dann kommt die Verstärkung schon. Das sind die schnellsten Polizisten der Welt, möchte ich behaupten. Die nächste Szene, da haben wir einen Lügendetektortest. Christiane, ist das ein valides psychologisches Instrument, um Wahrheit und Falschheit von Aussagen zu erkennen?
Nein. Das Einzige, was du damit vielleicht ganz gut messen kannst, ist halt das Arousal. Also wie, man könnte grob sagen, wie nervös jemand ist, also wie physiologisch erregt jemand ist. Das kann man mithilfe der Hautleitfähigkeit messen. Aber das ist keine 1:1 Kopplung zu ich lüge oder so. Also das kann man so nicht sagen. Ist der Serie aber egal.
Auf jeden Fall. Hier sagt der Lügendetektor, dass der Mann die Wahrheit sagt. Außer bei einer komischen Frage, die Mulder hat stellen lassen, nämlich ob er 1933 an einem bestimmten Ort war, wo damals so ein Mord begangen war. Da sind komische Ergebnisse, aber da das ja nur Spooky Mulder reingeschmuggelt hat, da sagt der andere Polizist, ja, da wäre ich auch nervös geworden bei so einer doofen Frage. Ich hätte an dieser Stelle meine Mode-Ecke. Ich habe modische Beobachtungen. Die bösen Bullen, sag ich mal hier, die halt die X-Files nicht mögen, die tragen alle unglaublich hässliche Klamotten. Die haben so weiße Hemden mit so sehr markanten schwarzen Streifen, was erstmal okay ist, aber dazu tragen sie halt so geradezu offensiv gemusterte Krawatten und diese Kombination ist einfach, da ist viel zu viel los. So eins von beiden okay mit Krämpfen, aber beides zusammen geht gar nicht.
Ja, habe ich nicht so richtig drauf geachtet, tut mir leid.
Ich habe noch auf was anderes geachtet, was nämlich jetzt auch gleich eine Rolle spielt und da stutzte ich, also ich habe darauf geachtet, dass Scully nicht ihre Kreuzkette trägt, die sie in den letzten Folgen anhatte, die ich ja als Identifikator des Zeichens der Vernunft, die sie auch nur im Dienst trägt, anhatte, sondern sie hatte eine sehr lange Kette mit so einem kleinen Amulett dran, trug sie. Und in der Szene war die ihr so ganz unelegant so unter das Jackett gerutscht und dann nach dieser Szene unterhalten, gehen die halt, haben so eine Walk-and-Talk-Szene, Scully und Mulder, und er zupft ihr so ganz intim diese Kette da aus dem Jackett raus, damit sie wieder gerade hängt. Da dachte ich, was war das denn? Möglicherweise hat es eine Doppelfunktion, dass es auch wieder so die Intimität zwischen den beiden andeuten sollte, aber diese Kette soll halt im späteren Verlauf der Folge noch eine wichtige Rolle spielen und das war offensichtlich, um unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
Okay, ist mir nicht aufgefallen. Danke für die Information. Ich würde noch zu der Szene sagen wollen, dass Tom an dieser Stelle sehr paternalistisch ist. Also am Anfang war es ja noch irgendwie okay, aber jetzt wird er zunehmend unangenehm Scully gegenüber und auch abfällig Mulder gegenüber. Woraufhin Scully schon so ein bisschen so wirkt, als würde sie ihre neue Rolle als Expertin bei den X-Files schon so ein bisschen zu embracen, oder?
Ja, das ist mir auch aufgefallen und da möchte ich mich auch schon mal in die Wertung der Folge hineinbegeben, weil ich das sehr schade fand. Ich dachte nämlich, eigentlich ist es eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, dass es eben andere Abteilungen im FBI gibt, die das strange finden, was die beiden machen, weil es halt nun mal so far out ist. Und das hätte man aber halt auch gut behandeln können. Also die hätten halt auch gute Argumente vorbringen können nach dem Sinne, es gibt keine Außerirdischen, es gibt keine 100 Jahre alten Menschen. Was macht ihr denn? Also ihr verschwendet Steuergelder quasi, indem ihr Geister jagt. Also das hätte man einfach ausdiskutieren können. Aber dadurch, dass sie immer so unglaublich aggro waren und überhaupt auch gar keine Argumente gebracht haben, sondern immer nur irgendwie Schimpfwörter gebracht haben, immer nur irgendwie das Mulder fertig gemacht haben und Scully gedroht haben, dass ihre Karriere zu Ende ist, war halt so, du warst zu 120% auf der Seite unserer Akte X-Leute und dadurch war das halt so vollkommen verschenkt.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber andererseits so diese Underdog-Stellung im Rahmen des FBIs, das ist halt so eine fortlaufende Erzählung. Also ich brauche das jetzt nicht in jeder Folge ausdiskutiert haben, dass sie da irgendwie schief angeguckt werden und Geisterquatsch machen. Also das ist halt schon etabliert.
Ja, aber das haben sie ja hier also gemacht die ganze Zeit, nur halt so übertrieben und arrogant, dass sie halt dadurch einfach nie irgendwie, also du warst nie auf ihrer Seite, sondern du hast sie halt die ganze Zeit nur so, boah, jetzt sind die nervigen Trottel wieder da mit ihren Sprüchen.
Ja, weil es halt aber auch nicht nur um das FBI und Spooky Mulder ging, sondern es war ein Kampf um Dana. Und der war halt sehr buchstäblich und das fand ich ja dann doch nochmal eine nette Variation dieses Themas.
Ja.
Ich kann verstehen, dass es plakativ ist und man es hätte intelligenter erzählen können, aber andererseits, diese Folgen sind ja auch einfach sehr fast-paced und da ist die Serie nicht sehr subtil.
Aber dann bin ich wieder bei dir, das hat halt was sehr Patriarchales. Und das zeigt die Folge am Ende nochmal so ein, aber da kommen wir dann nachher nochmal dazu. Haben wir noch was zu der Verhörszene?
Nee, ich denke, die haben wir analysiert.
Und dann kommt das genialste Stück Investigation, Ermittlung ist das richtige Wort, von Mulder in der ganzen bisherigen Serie.
Ja, er weiß ja schon, dass dieser komische Fingerabdruck immer derselbe ist, der an den ganzen Tatorten gefunden wurde, die sich halt bis zum Jahre 1903 ausstrecken. Und jetzt hat er so ein geiles Programm, was er bemüht, um diesen Fingerabdruck, den sie gefunden haben, mit anderen zu vergleichen in der Datenbank. Und na, es sieht natürlich erstmal so aus, als würde man gar kein Match finden, aber dann fällt Mulder etwas auf, nämlich wenn man den Fingerabdruck des Tatverdächtigen, den wir verhört haben, so streckt, dass er quasi die gleichen Ausmaße hat wie dieser gefundene Fingerabdruck, dann ist es eine hundertprozentige Übereinstimmung.
Es ist buchstäblich Steuerung T in Photoshop und dann oben so in die Länge ziehen. Das hat er gemacht. Sehr schön.
Papa, weißt du, es wird morgen 29 Grad und Samstag und dann wird es am Samstag am Freitag 27 Grad und am Samstag wieder 30 und am Sonntag wird 26 Grad so kalt.
Ja, gute Nacht. Wir haben einen Umschnitt auf ein Haus von einem uns fremden Mann. Ich dachte, es wäre einer von den bösen Bullen, weil er das gleiche hässliche Hemd trug, mit der gleichen hässlichen Krawatte wie die bösen Bullen. Aber es war einfach nur random Dude Nummer 3. Und vor diesem Haus ist der Tatverdächtige im Dunkeln zu sehen, aber er hat wieder gelbe Augen, wie am Anfang der Folge. Und er klettert dann am Haus hoch. Und oben in einem fantastischen Effekt steigt er in den Kamin, indem er sich ganz lang und dünn macht. Also ich lässt da jetzt so ein bisschen drüber, aber von außerhalb des Kamins sah es halt irgendwie doof aus. Aber man hat ja dann auch so einen Shot von innen des Kamins gesehen. Und das fand ich ganz nice, weil das war ganz offensichtlich halt kein Special Effekt, sondern einfach nur mit der Perspektive gespielt, dass sie halt so einen Kaminschacht nachgebaut haben und er dann halt so den Arm darunter streckte und dadurch, dass sie da ich kenne mich nicht aus, große Brennweite oder sowas, also sie hatten halt die entsprechende Linse verwendet, sodass das aussah, als würde dieser Arm ganz lang werden und das war einfach schöne Kameraarbeit, da bin ich dafür zu haben.
Ich habe da nichts sozusagen.
Also der Typ wird dann umgebracht und wir schneiden an dem nächsten Tag wieder in die Ermittlungen am Tatort. Hast du da was zuzusagen?
Ja, da geht der Hahnenkampf weiter zwischen Mulder und dem komischen Tom. Und dann wird Scully ins Kreuzverhör genommen und gesagt, oder der Tom fragt sie, na, auf wessen Seite stehst du denn eigentlich? Und sie sagt, na, auf der des Opfers. Und das fand ich einen guten Spruch.
Auf jeden Fall, das war hier, sie hat den One-Liner der Folge gelandet.
So ist das. Ja, Mulder ist mittlerweile völlig überzeugt, dass der das war, obwohl er beim Lügendetektortest ja so gut abgeschnitten hat. Und sie wissen jetzt mittlerweile auch, dieser Todeszyklus, der kommt halt alle 30 Jahre. Und es sind offenbar aber keine Dokumente in irgendwelchen Files dazu zu finden. Also irgendwie scheint da doch irgendwas komisch zu sein oder vielleicht sogar vertuscht worden zu sein.
Was ich aber sehr schön finde, dass wir hier eine Mikrofilm-Szene haben. Das ist auch so ein stilistisches Mittel, was uns durch Computer leider verloren gegangen ist, wo PolizistInnen in alten, eben noch bis in die 90er hinein in Filmen dann eben sich alte Zeitungen und alte Akten dadurch angucken, dass sie halt so ganz klein fotografiert auf so Klarsichtfolien abgebildet wurden oder halt eben auf Mikrofilmen und man dann so einen speziellen Apparat hat, um das zu vergrößern und sich das dann wieder anzugucken, um so ganz physisch große Datenmengen speichern zu können. Ich bin ein Fan von Mikrofilmen.
Schön für dich.
Scully hat was rausgefunden. Was denn?
Da gibt es so einen ehemaligen Cop, der ist jetzt mittlerweile im Altersheim und der hat schon mal zu diesen ehemaligen Fällen ermittelt und den wollen sie jetzt besuchen, um da weitere Informationen rauszufinden.
Und zwar schon 1933, bei den ersten Fällen war der am Tatort.
Bei den zweiten, 1903 hat es schon angefangen.
Genau, und den besuchen die und der erzählt ihnen dann, dass er It gespürt hat, als er an den Tatort kam. Und Mulder, was ist denn It? Was ist es denn? Und dann beschreibt der, fängt irgendwie so ein bisschen an zu ramblen, nämlich sagt er so, ja, haben Sie von den Konzentrationslagern 1945 gehört? Das gleiche Gefühl hatte ich da auch an diesem Tatort. Und bei den Kurden und in Bosnien. Das war so eine sehr willkürliche Aufzählung, die er dann hatte, die dann später uns nochmal, also ganz am Ende der Folge kriegen wir nochmal den Polizisten im Altersheim zu sehen, der dann in der Zeitung liest, dass der Fall aufgeklärt wurde. Und da sieht man dann eben die Schlagzeilen, dass die Folge spielt zur Zeit wahrscheinlich der Belagerung von Sarajevo, wo halt ja einfach so ethnische Säuberung in Bosnien stattgefunden hatte, im Bosnienkrieg. Und das setzen sie da mit dem Holocaust gleich. Und Kurden, das dürften die Angriffe von Saddam Hussein mit Giftgas auf die Kurden im Nordirak gewesen sein. Die müssen auch so ungefähr um den Zeitraum gewesen sein. Die Folge wird da einfach zeitlich verortet mit diesen zwei Ereignissen, die auch nochmal genannt werden als ganz schlimme, die vergleichbar sind wie mit diesem Typen, der Lebern isst.
Ja, ich meine, man weiß ja eigentlich auch, dass es 1993 ist, weil dieser Mord halt alle 30 Jahre stattfindet und wir wissen ja, der letzte Zyklus davor war 1963. Aber das ist ja hier schon wieder sehr It-mäßig, ne? Wie du gerade auch betont hast, so dieses diffuse Böse, was immer wieder auftaucht und die Menschen in Tragödien und in Gewalttaten stürzt.
Ja, genau, auch dieser Zyklus. Also das ist quasi eine Remix-Folge hier von Stephen Kings It.
Ja, und sie wollen sich davon natürlich auch selber einen Eindruck verschaffen und gehen dann in dieses Apartment, was der Typ mal besessen hat und sagen auch gleich, oh ja, hier kann man das Böse aber schon fühlen. Es ist halt alles super runtergekommen, richtig dreckig und so eine elendige, eklige Matratze steht an der Wand und dahinter ist ein riesiges Loch.
Ganz clever versteckt hat er das Loch mit der Matratze. Aber Mulder mit seinen Ermittlungskünsten hat das Loch gefunden. Und dann kommen sie in so einen Kellerraum und finden da einerseits so ein Altar, wo der Typ von jedem Tatort so einen persönlichen Gegenstand sammelt. Und andererseits ein Kokon, würde ich es mal nennen, den er sich mit Sabba oder also halt so Goo und Zeitungspapier gebaut hat.
Gallenflüssigkeit soll das sein, sagt Scully.
Gallenflüssigkeit. Wenn ihr mal Deep Space Nine geguckt habt, das ist genau die gleiche Gallertmasse, die Odo isst, wenn er so zwischen zwei Stadien sich befindet. Oder wenn es ihm gerade nicht so gut geht, dann kriegen wir auch immer diese Art von Schleim zu sehen. Aber da ist ja auch einer meiner liebsten Science-Fiction-Tropes, den es auch bei Stranger Things 1000-mal gab. Da ist ein schleimiges Loch und was macht Mulder als erstes? Er fasst rein. So. Am Anfang der Folge haben wir ihn noch gesehen, wie er Metallspäne mit einer Pinzette aufhebt, aber wenn es um ein schleimiges Loch geht, dann wird gleich mit der baren Hand reingefasst.
Ja, und Mulder kommt dann auch wiederum zu einer Schlussfolgerung, die ich auch nicht so richtig verstanden habe. Er sagt dann nämlich, naja, dieses Loch, das ist ja eigentlich ein Nest. Und was wäre denn, wenn dieses Wesen alle 30 Jahre lang in Winterschlaf geht und dann nur alle paar Jahre aufwacht, alle 30 Jahre? Also er war schon die ganze, also ne, es ist halt so super random, wo ich so dachte, okay, das ist wirklich die einzige Schlussfolgerung, die dir auf Basis der bisherigen Informationen einfällt. Aber okay, da ist selbst Scully nicht so richtig von überzeugt, wie man ihrer Mimik ablesen kann.
Aber es passiert ja noch was in dem Keller. Und zwar hat Scully an der Stelle das Gefühl, hängen zu bleiben und sagt dann, ach nee, es geht doch wieder. Aber wir sehen, dass unser Tatverdächtiger oder unser Mördermonster, 100 Jahre Mann, dass der da an der Decke hing und Scully die schon erwähnte Kette vom Hals geklaut hat. Umschnitt auf die nächste Szene. Mulder hat zwei von den Evil Cops abkommandiert, dass sie das Haus beobachten. Warum der jetzt plötzlich über die Befehlsgewalt hat, habe ich nicht verstanden, aber das musste jetzt so sein, damit der in der nächsten Szene wir dann wieder den Akrobullen, den Kumpel von Scully sehen, der dann nämlich die beiden Bullen, die den Tatverdächtigen hätten beobachten sollen, wegkommandiert hat, damit einfach nur aus Boshaftigkeit, weil Mulder ihn anpisst und er da keinen Bock drauf hat. Und das kann uns dann in den Showdown der Folge hineinführen.
Ja, zu dieser Szene habe ich nur aufgeschrieben, Beschattung und Colton nervt. Weil ich meine, zu dem Zeitpunkt ist ja alles klar für die Zuschauer. Und alles, was dann kommt, ist eigentlich nur noch so, ja, jetzt bring's halt fertig, bring's zu Ende. Und gerade diese Szene mit dieser Beschattung, das war so boring, dass ich da gedanklich abgedriftet bin.
Da hat man so ein bisschen das Gefühl, das war ja eine Zeit, wo eben ganz hart auf die 42 Minuten getaktet wurde, damit man dann mit 18 Minuten Werbung die Stunde vollkriegt, dass man da noch so 2 Minuten brauchte, um die Folge voll zu kriegen. Und dann hat man da auf dem Boden des Schnittkellers noch das gefunden. Naja, jedenfalls, Scully fährt nach Hause, während Mulder in irgendeine Gasse fährt. Dies war auch wieder so ein Shot, den ich ganz verstanden habe. Ich glaube, das soll uns zeigen, dass er in dem Moment realisiert, dass der Typ nicht mehr beschattet wird. Aber er war da in so einer typischen, eigentlich so New Yorker Gasse, wo so Dampf aus Gullis steigt. Und das war so vollkommen random Einstellung. Während dann wieder Scully zu Hause sich Badewasser einlaufen lässt und wir dann wieder sehen, wie Mulder dann in der Wohnung drinne ist und unten nochmal zu dem Altar gegangen ist. Und dort sieht er, dass dort jetzt auch Scullys Kette hängt, die er ja kennt, weil er sie ihr da unter dem Jackett hervorgezupft hat. Und dadurch weiß er jetzt, oh mein Gott, Scully ist in Gefahr. Und kann zu Scully nach Hause rasen, um sie zu retten.
Ja, diese gallertartige Masse tropft dann bei ihr auch noch aus dem Lüftungsschacht, als ob wir nicht sowieso schon gewusst hätten, dass das jetzt dazu kommt. Aber egal, sie muss es ja auch noch irgendwie frühzeitig erkennen, damit sie sich noch rechtzeitig wehren kann. Und Mulder kommt dann auch noch rechtzeitig an und sie schaffen es dann, diesen Typen gemeinsam zu überwältigen. Und ich muss aber sagen, die Szene hat mir dann doch wieder gefallen, weil Scully da halt keine Damsel in Distress war. Also auf dem Papier schon, sie war halt in der Not sozusagen und Mulder ist auch gekommen, um diese Situation aufzulösen, aber sie hat sich durchaus auch wehren können und sie haben es halt dann gemeinsam geschafft. Das hat mir gefallen.
Ja, ich sehe das aber so im Kontext dieser ganzen Folge, da es ja auch vorher schon so einen Hahnenkampf quasi um sie gab, wie du das auch beschrieben hast, zwischen diesen zwei Polizeieinheiten, war mir das doch dann zu sehr Damsel, dass sie da also auch so ganz klassisch sich Badewasser einlassen muss. So. Sie war dann sehr aktiv im Kampf, das gebe ich zu, aber ich fand es doof, dass sie hier trotzdem als Opfer inszeniert wird.
Ja, ich nicht, Daniel. Tut mir leid. Ich fand das durchaus okay.
Ich habe noch zu der Szene davor mit dem Altar eine Notiz, die ich vergessen habe. Warum haben sie eigentlich die Beweismittel vorher nicht gesichert? Ich meine, die haben da buchstäblich unter anderem von den zwei Tatorten, die sie gerade untersucht, Gegenstände gefunden, womit sie hätten beweisen können, dass das irgendwas mit dem Mord zu tun hat. Und die haben sie da einfach stehen lassen.
Ja, aber vielleicht war das halt auch nur ein Ablauf von wenigen Stunden und sie konnten das noch gar nicht richtig in die Wege leiten. Ich glaube, du musst hier nicht großartig nach Logik suchen. Das ist Akte X.
Ja, aber das gefällt mir. Ich bin ja ein kleiner Nitpicker. Darin habe ich Spaß. Genauso, also wir sehen dann einmal nochmal kurz die Szene, wie der alte Bulle jetzt Seelenfrieden hat, weil er weiß, das Monster sitzt im Gefängnis. Und dann sehen wir den Mörder in einer Zelle sitzen, den Zeitungsartikel, den auch der alte Cop vorher gelesen hat, auch lesen, sich ein Stück rausreißen und in den Mund stecken und dann durch die Zelle werfen. Und dann sehen wir dann, wie dass er da anfängt, sich schon wieder einen Kokon zu basteln. Und um das zu machen, muss er ungefähr, grobe Schätzung meinerseits, 200 Zeitungen von den Polizisten bekommen haben, um die Größe dieses Konkurs hinzukriegen, der sich da in der Zellenecke befindet, während ihn Mulder durch so einen Schlitz in der Tür, durch so ein Fenster in der Tür beobachtet und dann auch sagt, er baut sich schon wieder seinen nächsten Konkurs.
Ja, aber er wird ja offenbar nicht in dieser Zelle versauern, denn ein mehr oder weniger suggestiver Blick durch den Schlitz, wo er das Essen draus empfangen kann, ist uns klar, ja gut, der Typ ist halt super biegsam, der wird sich da wieder durchbiegen und weitermorden. Also die Menschen sind nicht sicher vor dieser bösen Entität.
Das hat ja Mulder auch vorher gesagt, das war so ein bisschen die Moral von der Geschichte, dass Mulder nochmal irgendwie zu Scully meinte, ja siehst du, da vergittern die Leute ihre Fenster und besorgen sich Überwachungskameras und dann kommt so einer an und quasi so als pädagogische Lehre fürs Publikum, es gibt halt keine absolute Sicherheit. Damit, man muss immer mit einem Restrisiko leben, erklärt er den Zuschauenden. Aber was ich mich auch gefragt habe, wird uns hier eine Fortsetzung angedeutet dieser Geschichte oder ist es einfach nur so, um den Thrill zu erhöhen? Du hast ja schon mal Akte X geguckt, im Gegensatz zu mir, der nur ganz sporadisch Sachen geguckt hat. Gibt es so Villains, so Monster of the Weeks, die dann doch nochmal irgendwann auftauchen?
Also es gibt halt schon so eine riesige Story-Arc, die sich durch die Staffeln durchzieht, aber ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das auf einen einzelnen Villain zurückzuführen ist oder ob da so Leute wiederkehren. Aber wenn wir diese Geschichte ernst nehmen, dann wäre ja sozusagen der nächste Zyklus 2023, wie ja auch gesagt wurde in der Folge, und da gab es ja Akte X nicht mehr. Also insofern, in der Logik der Folge dürfte der nicht wieder auftauchen. Weil er ist ja jetzt gerade dabei, sich seinen Kokon zu bauen. So. Also als Zeichen für uns, der will jetzt in Winterschlaf gehen.
Okay. Wir haben bei den letzten Folgen gar nicht bewertet am Ende, wo wir eine Bewertung treffen. Ein Fazit, und ich würde gerne auf einer Skala von 1 bis 5 schleimigen Kokons diese Folge bewerten. Erstmal, wie ist denn dein Fazit zu der Folge?
Ja, die Geschichte fand ich halt insgesamt ein bisschen lahm. Also ich weiß nicht, nach 10 Minuten war eigentlich klar, worauf das Ganze hinausläuft. Insofern war ich nicht so richtig amüsiert.
Ja, ging mir ähnlich. Also diese S-Referenzen sind ganz nett, aber mich hat ja vor allen Dingen die bösen Bullen und dass das alles so platt und plakativ war, genervt. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Nuanciertheit gewünscht. Und ich hoffe, auch wenn du sagst, so, das ist halt Akte X, ich hoffe doch, dass da wirklich Folgen kommen, wo das ein bisschen besser gemacht wird. Weil sonst frage ich mich, warum hat die Serie so einen guten Ruf?
Ja, wegen Mulder und Scully und der sexuellen Spannung die ganze Zeit.
Ja, dann gib mir Folgen, wo da 90% das stattfindet. Dann bin ich voll dabei. Aber auf einer... Ja?
Sie hat ihn schon an der Schulter berührt, diese Folge.
Er hat ihr unter das Jackett gegriffen. Also ja, da, ich meine, da geht was, das sehe ich auch. Aber dann weniger Bullen in hässlichen Hemden. Sag mir mal auf einer Skala von 1 bis 5 schleimigen Kokons, wie gut du die Folge fandest.
2 gebe ich ihr.
Ich mache einen und einen, der, wo erst so ein paar Schleimkügelchen hingeworfen wurden. Also maximal 1,5.
Aber was man der Folge, glaube ich, zugutehalten muss, auch wenn natürlich sozusagen dieses Narrativ zu Ende geführt wird, was jetzt wirklich dahinter steht, wissen wir nicht. So. Also es wird jetzt nicht noch auf dem Butterbrot serviert, so, ach übrigens, das ist diese Art von Monster und also es gibt keine logische Erklärung dafür. Das finde ich wiederum ganz nett.
Bin ich bei dir. Sagen wir tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Episode Memory ist eine Produktion von Daniel Brockmeier und Christiane Attig. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.